Ich möchte einen Bibelvers sagen aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 18. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was Gott von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Wenn wir in diesen Tagen und Wochen diese Bilder sehen im Fernsehen von den vielen Flüchtlingen, die alles, was sie hatten, zurückgelassen haben, unterwegs sind, sich freuen, wenn sie was zu essen haben und irgendwo die Nacht zubringen können, halbwegs geschützt, dann wird uns bewusst, wie viel wir haben mit einer Wohnung, mit einem Bett, mit Essen und Trinken. Es ist alles da. Dankt Gott. Ich glaube, dass wir für vieles danken können und sicherlich auch danken. Das Besondere auch an diesem Vers, an dieser Aufforderung von Paulus ist ja, dass er sagt, dankt Gott in jeder Lage. Kann man Gott in jeder Lage danken? Wenn alles schief zu gehen scheint, wenn das passiert, wo wir denken, das dürfte auf gar keinen Fall passieren. Meine Antwort dazu, ja, man kann Gott danken in jeder Lage, denn wenn es gefordert und erwartet wird, wenn Gott das erwartet, dass sein Wille in unserem Leben ist, gibt er uns auch die Kraft dazu, dass wir ihm in jeder Lage danken können. Das kann man natürlich leicht sagen, solange man noch nicht selbst in der Not steckt. Aber wenn man mittendrin steckt, dann wird das schon sehr, sehr schwer. Aber es gibt viele Beispiele davon, dass Menschen, Christen in einer Ausnahmesituation doch Gott gedankt haben. Ein deutliches Beispiel ist ja in Apostelgeschichte 16, dass Paulus und Silas auf ihrer Missionsreise in Philippi gefangen genommen werden. Sie haben nichts Böses getan, aber sie werden öffentlich ausgepeitscht. Sie werden dann ins Gefängnis gesteckt und um ganz sicher zu gehen, dass sie nicht fliehen, noch in den Block gespannt. Im innersten Gefängnis. Ihnen war Unrecht geschehen. Sie waren öffentlich gedemütigt worden. Sie müssten furchtbare Schmerzen gehabt haben. Und sie hatten eigentlich, wussten nicht, was der nächste Tag bringen würde. Wir kennen die Geschichte, wie sie weitergeht. Aber Paulus und Silas in diesem Gefängnis wussten ja nicht, was der nächste Tag bringen würde. Und dann lesen wir, gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Gefangenen hörten ihnen zu. Eigentlich hätte man in ihrer Situation mehr an Psalm 50 gedacht, rufe mich an in der Not, so will ich dich retten und du sollst mich preisen, aber Paulus und Silas singen keine Klagelieder, obwohl die in gewissen Situationen durchaus berechtigt sind. Wir dürfen vor Gott immer unser Herz, auch unsere ganze Not ausschütten. Aber sie singen Loblieder. Und Loblied, ein Loblied ist ja eigentlich so der Ausdruck der Dankbarkeit. Das heißt, ich lobe Gott, ich danke ihm. Da ist eine Grundhaltung des Dankens da. Danken in dieser Lage wofür? Für die Schmerzen oder dass man keine Zukunft sieht? Das ist ja nicht der Grund zum Danken. Ich kann es mir nur so vorstellen, dass sie einen Blick dafür bekommen haben, dass Gott noch da ist. Ihre Situation hatte sich verändert. Sie hatten in Philippi ja mit einer Gemeindegründung begonnen. Das lief ja alles sehr gut. Sie haben Gottes Zuwendung und Liebe da erfahren. Ihre Situation hatte sich verändert, aber Gott hatte sich ja nicht verändert. Er war derselbe. Und sie richten ihren Blick aus zu Gott und beginnen Loblieder zu singen. Was ist der Grund, Gott zu danken, wenn alles um uns herum dunkel wird? Wenn wir vielleicht auch am Ende unserer Kraft angelangt sind und wenn wir nicht wissen, wie es in unserem Leben weitergeht. Ich möchte sagen, es gibt drei Gründe oder es gibt viele Gründe, Gott zu danken, aber drei Wahrheiten, die uns aus der Bibel zugesprochen werden, die der Grund sind, dass wir in jeder Lage, wenn wir den Blick dafür bekommen, in jeder Lage auch danken können. Drei Wahrheiten der Bibel, so wie bei einem Hocker drei Beine den Hocker feststehen lassen oder ein Tisch mit drei Beinen wackelt nicht, sondern der steht. Etwas, worauf wir ganz fest vertrauen können. Es sind Sachen, die uns alle vertraut sind, aber die uns vielleicht nochmal so bewusst gemacht werden müssen. Als erste Wahrheit, durch Jesus Christus sind wir Gottes Kinder geworden. Jesus hat uns in seine Nachfolge gerufen und als wir ihm unser Leben überlassen haben, nahm er alle Schuld von unseren Schultern und wir wurden hineingenommen in die Familie Gottes. So viele ihn aber annahmen, Johannes 1, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Durch Jesus Christus sind wir Kinder Gottes. Und als Jesus seinen Jüngern sagt, wie sie beten sollen, da sagt er, wenn ihr betet, dann sprecht unser Vater im Himmel. Er sagt, da ist ein Vater. Durch Jesus Christus sind wir Kinder Gottes geworden. Und das Zweite folgt eigentlich daraus, wir haben einen Vater im Himmel, der uns lieb hat. Das wird uns an vielen Stellen der Bibel gesagt, dass Gott Liebe ist und dass er uns liebt. Das heißt, wenn er an uns denkt, freut er sich. Wir haben einen Platz an seinem Tisch. Wenn wir gleich das Abendmahl auch gemeinsam feiern, dann ist es ja so, dass Jesus sagt, feiert das zu meinem Gedächtnis. Wir sitzen sozusagen an seinem Tisch. Er gibt das Abendmahl. Er hält uns für würdig, an seinem Tisch Platz zu nehmen. Und das ist ein Abbild davon, dass wir einmal in der Ewigkeit an Gottes Tisch sitzen werden. Wir haben einen Vater im Himmel, der uns lieb hat. Jesus sagt einmal seinen Jüngern, ihr braucht keine Angst zu haben, dass euch irgendetwas passiert, was Gott nicht zulässt. Er achtet darauf, wenn ein Spatz zur Erde fällt und ihr seid mehr als ein ganzer Spatzenschwarm. Und dann sagt er, auch eure Haare auf dem Haupt sind alle gezählt. Ein schönes Beispiel dafür, dass uns Gottes Liebe umsorgt, was in unserem Leben passiert, das weiß er. Er kennt uns und wer selbst Kinder hat, der weiß als Vater oder Mutter, man sieht auf die Kinder, man achtet auf sie. Da passiert eigentlich nichts, solange man sie im Blick hat. Wir haben einen Vater im Himmel, der uns lieb hat. Das ist sozusagen diese zweite Wahrheit. Wir sind Kinder Gottes durch Jesus Christus. Wir haben einen Vater, der uns lieb hat, ein Vater im Himmel. Und die dritte Wahrheit ist, Gott ist allmächtig. Er hat unsere Welt geschaffen. Er kann alles. Es ist ihm nichts unmöglich. Er kann helfen. Und es gibt keine Lebenslage, die er nicht augenblicklich verändern könnte. Wer diese drei Wahrheiten im Blick hat, kommt eigentlich dahin, dass er sagt, ja, ich darf nicht stehen bleiben bei dem, was augenblicklich mich beschwert, wenn es Schmerzen sind, wenn ich keinen Ausblick mehr sehe, wenn es dunkel geworden ist. Ich muss nicht dabei stehen bleiben. Ich bin ein Kind Gottes, wie auch immer es mir gerade geht, was andere über mich denken. Ich bin ein Kind Gottes. Und ich habe einen Vater, der mich liebt, der hält mich fest. Das ist ein Vater, der weiß, worum es geht. Und er hat alle Macht. Von heute auf morgen kann sich alles verändern. Jede Lage kann er, wenn er will, ändern. Drei Wahrheiten. Drei Pfeile. Und ich denke, darum singen Paulus und Silas im Gefängnis Loblieder. Ihr Blick ist wieder frei geworden für die Größe und Liebe Gottes, ihres Vaters im Himmel. Wenn wir in schwierigen Situationen Gott nicht danken, vielleicht sogar mit ihm hadern, wie Kinder schmollend und zurückziehen und ihm vielleicht sogar den Rücken kehren und sagen, ich verstehe dich nicht und du liebst mich nicht. Ja, wir sagen unserem Vater im Himmel, du liebst mich nicht. Oder wir sagen ihm, du hast nicht aufgepasst, dass mir das in meinem Leben, dass mir das passiert ist. Oder dass wir sagen, du hast nicht alles im Griff. Du bist nicht allmächtig. Es geschieht etwas, was wir nicht begreifen und wir geben Gott die Schuld und machen an seiner Fürsorge und Liebe ein großes Fragezeichen. Aber das bringt uns nicht weiter, das hilft uns nicht, sondern dieses Hadern mit Gott führt uns eigentlich immer tiefer in die Dunkelheit. Haben wir uns eigentlich mal gefragt, warum Paulus und Silas, das steht da in der Bibel, dass sie um Mitternacht anfangen, Loblieder zu singen. Nehmen wir mal an, dass sie bei Tageslicht noch ins Gefängnis geworfen wurden. Da haben sie mindestens 5-6 Stunden schon im Gefängnis in dieser schwierigen und schmerzhaften Situation verbracht. Aber dann steht um Mitternacht. Könnte es sein, dass diese Gottesmänner, auf die wir ja nur mit großer Ehrfurcht auch aufschauen können, dass diese Männer die Zeit brauchten, um wieder einen klaren Blick zu bekommen für den Reichtum, der ihnen in Jesus Christus geschenkt war? Und das wäre für uns ein Hinweis, das fällt uns nicht zu, dass wir in der Ausnahmesituation nun gleich auch danken, sondern es könnte sein, dass es Zeit braucht, Stunden, vielleicht auch Tage, vielleicht brauchen wir auch andere Menschen, die uns darin unterstützen, auch Paulus und Silas, sie waren ja zumindest zu zweit, konnten miteinander sprechen. Ich stelle mir vor, dass sie in dieser Zeit auch gebetet haben und dass eine Antwort auf ihr Gebet nicht war, dass sofort die Türen sich öffneten und sie frei war, sondern eine Antwort Gottes war, dass der Blick frei wurde für eine Realität, für eine Wahrheit, die da ist und die immer gilt. Und dass sie darum irgendwo mit freiem Herzen anfangen, Gott zu loben und ihm zu danken. Und dann sehen wir, was dieser Dank aus der Not heraus im Himmel bewirkt. Wahrscheinlich hat der Himmel den Sieg Gottes mitgefeiert Und Gott antwortet mit einem Erdbeben und die Türen öffnen sich. Selbst dieser Block öffnet sich, dass sie frei sind und der Gefängniswärter, lesen wir dann ja weiter, wird offen für das Evangelium und nimmt Jesus Christus an mit seinem ganzen Haus. Trotzdem bleibt eigentlich für uns, auch bei dieser Geschichte, die ja so positiv ausläuft, bleibt für uns ja die Frage, warum lässt Gott das zu? Nun, bei Paulus und Silas könnten wir, weil wir die Geschichte ja nun kennen, sagen, damit der Gefängniswärter erreicht wird. Aber da könnten wir nun fragen, gab es da nicht irgendwelche Wege, die ein bisschen für Paulus und Silas ein bisschen angenehmer waren? Der hätte ihm ja auch begegnen können, irgendwo auf dem Weg, und wenn Gott ihm das Herz öffnet. Wir denken so, aber Gott sieht unser Leben aus der Sicht der Ewigkeit. Unser Leben läuft, wenn es hochkommt, ja bis 100 und meinetwegen auch noch 3-4 Jahre drüber. Aber dann ist ja auch irgendwo auch für uns in unserer Zeit so ziemlich das Ende für jeden gekommen. Das ist eine kurze Zeitspanne im Blick auf die Ewigkeit, in der es keine Zeitspannen mehr gibt. Und Gott hat uns in seine Jesus hat uns in seine Nachfolge gerufen. Wir gehören zur Familie Gottes. Das große Ereignis ist ja in der Ewigkeit. Da sollen wir und wollen wir ja mit Gott leben. Und darum sieht Gott ja in seiner Liebe als unser Vater im Himmel. Er sieht ja, was für uns wichtig ist, damit wir das Ziel erreichen. Und er möchte, dass von ihm etwas in dieser Welt schon durch uns geschieht oder in uns geschieht, dass unser Leben Frucht trägt für die Ewigkeit. Gott hat also höhere Ziele als die, die wir uns oft so vor Augen malen. Paulus schreibt das an einer anderen Stelle, dass der Engel Satans ihn mit Fäusten schlägt und dass er gebetet hat und Gott ihm diese Last nicht abgenommen hat. Und Paulus schließt auch gleich eine Erklärung an. Damit ich mich nicht der hohen Offenbarung überhebe. Und Gott hat ihm dann noch gesagt, ich lasse dir das, meine Kraft ist im Schwachen mächtig. Wir wissen ja nicht, worum es sich hier bei dieser Not gehandelt hat. Auf jeden Fall hat Paulus dreimal darum gebetet, dass Gott ihm das nehmen möchte, und Gott sagt nein. Wenn Paulus selbst das so sagt, das lässt Gott zu. Er selbst hat Gott so doll erfahren, hat so hohe Offenbarungen gehabt, dass er sagt, damit ich auf dem Boden bleibe, damit ich mich nicht überhebe, lässt Gott das zu. Damit sichtbar wird, dass Gottes Kraft in der Schwachheit sichtbar wird, darum lässt Gott das zu. Paulus erkannte also in dieser Not eine Erziehungsmaßnahme Gottes. Weil wir einen Vater im Himmel haben, werden wir erzogen. Gott muss uns nicht strafen aufgrund unseres Versagens und der Fehler, die wir ja immer wieder auch machen. Denn die Strafe, heißt es, liegt auf ihm, auf Jesus, damit wir Frieden haben. Die Schuld hat er, oder für unsere Schuld hat er, Jesus Christus, die Strafe übernommen. Aber vieles in unserem Leben, und dazu gehören auch die Nöte, ziehen uns näher zu Gott. Lassen uns sozusagen wachsen und reifen. Und das ist ja eigentlich der Sinn der Erziehung, das Ziehen zum Vater. Es ist bei Christen wie bei Schiffen auf dem Meer, Belastung gibt Tiefgang. Und ein belastetes Schiff liegt ruhiger im Wasser als ein Lebensschiff. Belastung gibt Tiefgang. Oft erkennen wir das erst rückblickend, aber lasst uns darum beten, dass Gott uns die Augen öffnet für seine Sicht in unserem Leben. Also er sieht unser Leben aus der Sicht der Ewigkeit und hat Gedanken des Friedens mit uns. Da passiert nicht etwas in unserem Leben, wo er nicht aufgepasst hat. Hinter allem, was in unserem Leben geschieht, liegt und steht der Plan Gottes, den wir nicht immer verstehen dann, aber wir dürfen wissen, dahinter steht die Liebe unseres Vaters im Himmel. Gott sieht unser Leben aus der Perspektive auch der für uns unsichtbaren, nicht zugänglichen Welt. Diese Welt und was dort geschieht, das hat Auswirkungen in der sichtbaren, erfahrbaren Welt. In der Hiobsgeschichte wird das ganz deutlich. Hiob verliert alles und wird krank und er weiß nicht warum. Hiob sieht das, was er unmittelbar erlebt und steht vor einem Fragezeichen. Seine Freunde kommen, verstehen es nicht und sagen, Hiob, du musst schuld sein, das ist Strafe Gottes. Und Hiob sagt, das stimmt nicht. Aber er selbst hat auch keine Antwort darauf. Wenn wir diese Geschichte lesen, dann sagen wir, ja, da hat auf dieser anderen Ebene, da ist etwas vor sich gegangen, da ist das Gespräch Gottes. Gott ist stolz auf Hiob. Und menschlich gesprochen, prahlt er sogar mit Hiob und sagt, hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Und der Teufel sagt, na ja, der ist ja auch reich beschenkt und nimm ihm alles weg, dann wirst du schon sehen, was er macht. Und der Teufel darf Hiob alles wegnehmen. Und Hiob hält trotzdem fest. Gott hat nicht vergeblich auch diesem Mann vertraut. Aber das geschieht ja in einem Bereich, den Hiob nicht kennt. So geschieht vieles in der für uns nicht zugänglichen Welt. Wer die Offenbarung des Johannes liest, in der es ja überwiegend um Gottes Zorn über die gottlosen Menschen und um sein Gericht geht, der erkennt, dass alle Ereignisse in unserer Welt eine Ursache in der uns noch verborgenen, aber sehr realen Welt haben, in der Gott der Herr ist. Jesus öffnet das Siegel und es passiert auf der Erde etwas. Da geschieht vieles in einer Welt, die uns nicht zugänglich ist, aber in dieser Welt ist Gott der Herr. Der Satan versucht im Kampf gegen Gott alles, was von Gott kommt, zu zerstören und er muss in diesem Zerstörungswillen, in diesem Hass auf Gott, muss er doch dazu beitragen, dass sich Gottes Plan erfüllt. Dafür ist Jesus Christus selbst ja das beste Beispiel. Er ist unser Erlöser. Und es steht eigentlich außer Frage, dass Jesus Christus von seinem Vater im Himmel geliebt war und geliebt wird. Trotzdem lässt er zu, dass der Böse solch einen Hass in Menschen entfachen konnte, dass sie Jesus nicht erkannt haben als den Sohn Gottes, dass sie ihn öffentlich gedemütigt haben, ausgepeitscht haben, verhöhnt haben und gekreuzigt haben. Und genau dadurch erfüllte sich der Plan Gottes der Erlösung. Am Ende betet Jesus und sagt Jesus, es ist vollbracht. Das heißt nicht, es ist überstanden, sondern das heißt, da ist etwas zu einem Ende gebracht. Das ein Werk, das ist der letzte Pinselstrich an einem wunderschönen Gemälde. Es ist vollbracht, es steht, die Erlösung ist da, das Ziel ist erreicht. Und der Satan, seinem Hass gegen Gott, hat auch damit dazu beigetragen, dass Gottes Ziel erreicht wird. Wir wissen oft nicht, wie und warum Gott so handelt, wie er es gerade tut. Das gilt für unser Leben und das gilt im Übrigen auch, wenn wir in der Bibel lesen, gerade in der Apostelgeschichte. Da wird ein Petrus aus dem Gefängnis, durch einen Engel aus dem Gefängnis geführt, ein Wunder Gottes. Er sollte am nächsten Tag hingerichtet werden. Und Jakobus, auch einer von den Aposteln, wird hingerichtet. Ein Stephanus wird gesteinigt. Und Philippus, der auch zu den Almosenpflegern gehörte, zieht als Missionar durchs Land. Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken und Gottes Wege sind höher als unsere Wege. Und wir verstehen vieles nicht. Aber dadurch, dass wir es nicht verstehen, heißt es ja nicht, dass es falsch ist. Sondern dann müssen wir sagen, wir verstehen es nicht, aber wir vertrauen Gott. Paulus schreibt, dank Gott in jeder Lage. Er schreibt nicht, dank Gott für jede Lage. Er meint nicht, dank Gott für das Böse, das ihr gerade erfahrt. Da müssten wir konsequenterweise am Ende sogar für den Satan und für den Teufel danken. Er meint, in welcher Lage ihr euch auch befindet. Dank Gott, er ist noch da. Er gibt uns seine Kraft in der jeweiligen Situation. Dafür dürfen wir danken. Wir sind nicht allein, was immer auch geschieht. Und ob wir das fühlen oder nicht, was mit unserem Empfinden, unserer Gefühlswelt vor sich geht, ist ja nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, was ist denn die Realität? Und die Realität ist, dass wir geborgen sind in der Hand Gottes. Er kennt uns, er liebt uns, er hält an uns fest, selbst wenn wir dazu gar keine Kraft mehr haben. Wenn wir Gott danken, kann es nicht darum gehen, dass wir formelhaft nun sagen, na ja, wir sollen für alles danken, dann danke ich jetzt Gott, weil er es ja so will. Es kann nicht um eine Formel gehen, durch die man jetzt die Situation verändert, indem man sagt, na gut, das geht jetzt ganz schlecht, jetzt danke ich Gott, dann will er das ja. Es geht eigentlich um die innere Überzeugung, in der ich in jeder Lage Gott danke. Gott danken bedeutet, dass wir ihm unser Vertrauen aussprechen und damit sagen, danke, dass du da bist und dass du alles in der Hand hast, was mich auch im Augenblick beschwert. Das ist so, wie ein Kind beim Spaziergang fröhlich rumläuft und auf einmal kommt das Kind und greift nach der Hand des Vaters oder der Mutter, weil ein Stückchen weiter ein großer Hund zu sehen ist. Nicht immer erkennen wir den Sinn hinter unserem Leid, aber wir dürfen immer nach der Hand unseres Vaters greifen. Er ist da. Drei Grundwahrheiten. Durch Jesus Christus sind wir Kinder Gottes geworden. Nicht irgendwer. Wir sind in aller Vergänglichkeit, in aller Schwachheit, die wir oft selbst spüren, in aller Begrenztheit, die oft da ist. Wir sind Kinder Gottes. Und wir haben einen Vater, der uns liebt. Nicht, weil wir so gut sind und uns so bemüht haben und alles richtig gemacht haben. Er hat uns schon geliebt, als wir noch gar nicht an ihn gedacht haben. Er hat uns zuerst geliebt, bevor unsere Liebe ja sozusagen wie ein Spiegel auch dann ihm entgegengebracht wird. Wir haben einen Vater, der uns liebt. Und Gott hat alle Macht. Er ist der Herr. Und er behält die Macht. Er spricht einmal das letzte Wort. Es ist gut, ihm unser Vertrauen zu schenken. Und wenn Paulus schreibt, um noch einmal an dieses Gotteswort zu erinnern, aus 1. Thessalonicher 5, Vers 18, dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was Gott von euch will. Er freut sich, wenn wir ihm danken, in jeder Lage. Denn er gibt uns in Jesus Christus dazu die Kraft, wenn wir uns an ihn wenden. Amen.